BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser am Freitag vor Weihnachten. Der 20. Dezember ist. Man hatte erst das Gefühl gehabt, es weihnachtet schon seit September, wenn schon die ersten Schokoladen, Nikoläuse und Lebkuchen in den Supermarktregalen stehen. Und auf einmal ist es wirklich weihnachtlich. Es ist Lichterglanz in den Straßen, der Glühwein duftet auf den Christkindlmärkten. Und die Leute schieben sich durch die Gegend, die Kaufhäuser sind voll, die Innenstadt ist voll. Das Für und Wider von Weihnachten, darüber reden wir heute auch. Aber auch über Kitsch und Kommerz und über den religiösen Kern des Fests. Bei mir zu Gast ist der Buchautor Gregor von Kürsel. Und er hat ein sehr interessantes Buch geschrieben über Weihnachten. Ein Fest mit vielen Gesichtern mit dem Untertitel »Weihnachten ist was wir daraus machen. Und so soll es auch sein.« Mein Gast beschäftigt sich schon seit Jahren mit Weihnachten, mit Weihnachtsbräuchen und mit verschiedenen Ländern, welche Weihnachtssitten es gibt und auch mit der historischen und religiösen Herkunft von Weihnachtsbräuchen. Und dieses Wissen rund um Weihnachten hat er in seinem Buch zusammengefasst, über das wir jetzt gleich ratschen. Habe die Ehre, grüß Gott und noch nicht frohe Weihnachten, Gregor von Kürsel. Schön, dass Sie bei mir sind zu einem Weihnachtsratsch.
Ja, gerne, die Ehre ist auf meiner Seite.
Sie haben ein Buch geschrieben, ein Fest mit vielen Gesichtern. Weihnachten ist, was wir draus machen. Viele Bücher gibt's zum Thema Weihnachten und Sie beschäftigen sich als Autor schon lange mit Weihnachten. Warum ist es denn Weihnachten so Ihr Lebensthema geworden in den letzten Jahren?
Ja, das Weihnachtsfest hat mich schon als Kind fasziniert. Ich liebte Weihnachten. Aber als ich dann älter wurde, gab es auch mal eine Phase, wo mich Weihnachten überhaupt nicht interessiert hat. Das gibt es auch und das ist auch völlig normal, dass man als junger Erwachsener oder als Jugendlicher andere Interessen hat als Geschenke und Musik, Blockflöten, Krippen und so weiter. Und eigentlich kam mein Interesse erst wieder so richtig, als meine Tochter alt genug war, zu verstehen, worum es geht. Und dann wollte ich all das, was ich als Kind geliebt habe, auch für sie wieder erlebbar machen.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel Adventskalender. Meine Mutter hat damals schon für uns Säckchen Adventskalender gemacht mit kleinen Geschenken drin. Das war damals noch nicht so populär, wie es heute ist. Heute gibt es die an jeder Ecke einen Adventskalender mit allen möglichen Dingen drin oder eben selbstgemachte, wo man die Sachen selber kauft und dann da reinsteckt. Und damals war das noch relativ ungewöhnlich und das habe ich dann auch gemacht für meine Tochter. Wir haben viel gesungen. Ich habe ein Liederbuch für sie gemacht mit den Texten der schönsten Weihnachtslieder. Und da habe ich angefangen dann zu untersuchen, wo kommen die Lieder her, wie alt sind die Lieder, wer hat die komponiert, wer hat sie geschrieben. Und da habe ich sehr viele, sehr interessante Dinge gelernt und habe dann immer gesagt, das kann ich eigentlich umsetzen in Kolumnen, in Adventskalender-Kolumnen. Habe das dann angeboten bei der Regionalzeitung, bei der in dem Ort, wo ich arbeite, in Donauwörth. Und dort wurde es dann auch genommen und wurde gut angenommen von den Lesern. Dann habe ich dann jedes Jahr so eine Kolumne gemacht, so einen Kalender mit verschiedenen Themen, Symbole der Weihnachtszeit, aber auch einmal Bösewichte aus Weihnachtsfilmen zum Beispiel, was die auszeichnet.
Und so sind Sie immer weiter in das Thema eingetaucht.
Genau.
Das muss man sagen, Sie sind auch Journalist und Historiker und gehen den Dingen dann immer gern auf den Grund. Also es war nicht nur das Brauchtum oder die Rituale, haben wir schon während der Nachrichten drüber geredet, dass Rituale für Kinder ganz wichtig sind und für uns Erwachsene auch. Es soll so sein, wie es immer war.
Ja.
Sind aber den Weihnachtsgeschichten sehr auf den Grund gegangen und da hat sich für Sie ja auch eine faszinierende Welt eröffnet.
Ja, weil ja vieles, was so erzählt wird und was man lesen kann über Weihnachten, auch nicht stimmt oder nicht so stimmt, wie es dann gesagt wird. Das geht los mit der Behauptung, Weihnachten sei ja eigentlich ein heidnisches Fest. Das hätten die Christen ganz frech gestohlen, den Heiden, und hätten ja, es umgemodelt zu einem christlichen Geburtstagsfest für Jesus. Das ist eine alte These aus dem 19. Jahrhundert. Das haben die Nazis auch verbreitet, aber es gibt dafür kaum Belege. Was aber wohl stimmt, ist, dass erstens einige Bräuche vielleicht älter sind als Weihnachten, das christliche Weihnachtsfest. Und was auch stimmt, dass die Menschen vermutlich schon immer im Winter gefeiert haben.
Um Licht zu haben auch.
Um Licht zu haben, aber vor allem, weil das landwirtschaftliche Jahr, das endet ja im November, traditionell zu St. Martin. Und dann hat man muss schlachten. weil man nicht alle Tiere über den Winter bringen konnte. Man hatte also Fleisch, man hatte Bier, man hatte Wein, man hatte Zeit, weil man ja nur arbeiten konnte, solange es hell war. Auch die Handwerker durften teilweise in der Dunkelheit nicht arbeiten, wegen Feuergefahr, weil die ja Kerzen oder Fackeln haben mussten. Man hatte also viel Zeit und viel zu essen und es war draußen scheußlich, kalt, dunkel. Was macht man? Man feiert. Oder man sitzt zusammen und erzählt Geschichten, Geistergeschichten zum Beispiel. Das war in England sehr populär, dass man zu Weihnachten Geistergeschichten erzählt. Da kommt ja auch die Geschichte von Charles Dickens über den...
Die berühmte Weihnachtsgeschichte.
Genau, mit Ebenezer Scrooge, der von drei Geistern heimgesucht wird und bekehrt. Und man hat natürlich auch ausgelassen gefeiert, was dann der Kirche nicht immer gefallen hat. In England muss das so schlimm gewesen sein, dass dann die Puritaner, also strenge Protestanten, haben Weihnachten verboten.
Gregor von Kursel bei mir zu Gast mit seinem Weihnachtsbuch. Kapitel 1, wie Weihnachten früher war und warum es so geworden ist, wie wir es heute kennen. Da habe ich schon ein großes Fragezeichen gehabt, weil für uns, die wir unsere Rituale leben in der Weihnachtszeit, wir hinterfragen das ja gar nicht groß, warum es so geworden, wie es ist. Wir haben dann so die Rituale, mit denen wir aufgewachsen sind, was sie ihrer Tochter auch weitergeben wollt. So haben wir es schon allerbei gemacht und so kehrt es auch. So hat es Oma schon gemacht und das Krippball haben wir aufgestellt und dann stellt man das Krippball auf und der Christbaumschmick kommt hin und gibt es ja in vielen Familien Auseinandersetzungen mit oder ohne Lametta, der Klassiker, nicht nur von Loriot. Brauchtum ist ja was Überliefertes und es gibt einem auch eine gewisse Sicherheit. Aber warum ist Weihnachten so geworden, wie wir es heute kennen?
Also das Weihnachtsfest, das wir heute kennen, das ist etwa 200 Jahre alt. Nicht viel älter.
Doch erst.
Ja. Natürlich ist das Weihnachtsfest viel älter. Es ist wahrscheinlich im 4. Jahrhundert entstanden, aber war wohl erst ein rein kirchliches Fest. Es wurde in Kirche gefeiert. Die Festlegung, wann überhaupt Jesus geboren ist, das steht ja in der Bibel so nicht drin. Und da hat man sich drüber gestritten, man hat berechnet, man hat versucht zu berechnen, wann Jesus geboren sein muss. Man hat zum Beispiel gesagt, dass große Menschen am selben Tag geboren oder empfangen werden, wie sie sterben. Und man sagte, Jesus sei am 25. März gestorben, also muss er auch am 25. März empfangen worden sein, die Empfängnis von Maria durch den Heiligen Geist. Und da hat man gerechnet, da kommt man eben auf den 25. Dezember. Jetzt gibt's auch die Behauptung, nein, das kommt wegen der Sonnenwende, das haben die Christen den Heiden abgeschaut, das berühmte Sol Invictus-Fest der Römer, das war so populär, dass die Christen geglaubt haben, das schnappen wir uns und machen draus Weihnachten. Aber so populär war das wohl nicht. Die moderne Wissenschaft, also Historiker, Theologen, Ethnologen sind sich eigentlich einig, dass diese Theorien aus dem 19. Jahrhundert falsch sind. Sol Invictus, das Sonnenwendfest, war den Römern gar nicht so wichtig. Das war nicht kein Fest, wo man sagen muss, da setzen wir uns drauf. Aber natürlich ist die Sonnenwende, die ja, stattfindet, die Dunkelheit, das Licht kommt wieder, ist ein schönes Symbol. Das kann schon sein, dass man das auch mit einbezogen hat. Und nach und nach ist eben aus diesem kirchlichen Fest auch ein volkstümliches Fest geworden. Wahrscheinlich haben die Menschen schon vorher im Winter gefeiert. Wir sprachen ja gerade davon, dass man hatte eben viel Zeit zum Feiern. Und es sind sicherlich auch Bräuche entstanden oder übernommen worden aus früherer Zeit, die jetzt nichts mit der Geburt Christi zu tun haben. Also zum Beispiel Losbräuche, also Orakelbräuche, in die Zukunft schauen. Das neue Jahr steht vor der Tür. Was will man wissen? Wird die Ernte gut? Kriege ich einen Mann? Vieles war noch für junge Frauen, die wissen wollten, wer ist ihr Bräutigam, zum Beispiel durch die Barbarazweige.
4. Dezember, ja.
Genau, da hat man dann Zettel hingehängt mit Namen der Auserwählten oder der Kandidaten und der Zweig, der als erstes blüht und der Name, der ist es dann zum Beispiel. Aber es gibt in ganz Europa, nicht nur in Bayern, gibt es solche Bräuche, dass man eben versucht, meistens war es Wetter, Ernte und Heirat. Dass in dieser Zeit man hat eben auch gerne magische Rituale gepflegt, weil es dunkel ist, es ist unheimlich. Man sagte, draußen gehen vielleicht Geister umher, da kommen die Rauhnächte, die ja auch damit viel zu tun haben. Da ist sicherlich vieles vielleicht älter als das christliche Weihnachtsfest, manches auch erst später entstanden, weil ja immer wieder die Menschen Interesse haben, die Zukunft zu verstehen oder zu beeinflussen oder einfach Spaß haben wollen, andere erschrecken wollen. die ganzen unheimlichen Gestalten, die da herumgehen, Perchten, Klausen im Allgäu, der Krampus, das könnten Teufelsgestalten sein, das könnten Geistergestalten aus früherer Zeit sein. Das kann aber auch einfach die Freude am Schabernack sein.
Es ist aber jetzt so, dass sich ja so Brauchtum nicht von einem Tag auf den anderen ändern oder entstehen. Da sagt man nicht auf einmal am 24. und 25. und 26. Dezember sind die Weihnachtsfeiertage oder am 24. ist Christi Geburt. Das ist ja ein langer Prozess, bis es so weit gekommen ist. Und Sie sagen, vor 200 Jahren hat eigentlich das Weihnachtsfest erst so begonnen zu sein, wie es jetzt ist.
Ja, damit meine ich das familiäre, Ich nenne es mal das bürgerlich-familiäre Weihnachtsfest. Denn gerade im katholischen Bereich hat man Weihnachten in der Gemeinschaft gefeiert, in der Kirche oder auch in der Dorfgemeinschaft zum Beispiel. Durch Bräuche, dass man heische Bräuche, man geht von Haus zu Haus und singt das Klöpfeln zum Beispiel. Man klopft an und singt ein Lied. Oder man singt einen Segensspruch und man bekommt etwas dafür. Und mehr im protestantischen Bereich hat man dann gesagt, wir feiern in der Familie, weil ja der evangelische Christ auch zu Hause Gott loben kann, die Bibel selber lesen kann, das ausdeuten kann. Und da kommt das eigentlich auch her. Martin Luther hat schon angefangen, er hat den Brauch des Schenkens vom Nikolaustag, das ist ja ein Heiliger und er mochte keine Heiligen, weil die braucht man nicht. Er hat sie dann auf den 24. verlegt. Da kriegen die Kinder die Geschenke, um zu verstehen, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat. Und das hat sich nicht sofort durchgesetzt. Also das ist immer eine Sache von Region, von Konfession, auch von sozialer Schicht. Also man kann sagen, dass unser Weihnachtsfest, das wir kennen, ist entstanden im Laufe der Jahrhunderte von reich herunter zu arm, vom Norden nach Süden und von evangelisch zu katholisch. Der Christbaum zum Beispiel ist ein evangelischer Brauch eigentlich. Und lange haben Katholiken den abgelehnt, gesagt, das ist brauchen wir nicht, das sollen die Lutherischen machen und wir haben unsere Krippe.
Genauso da haben Sie auch ein nettes Bild drin von Queen Victoria, die ja deutsche Wurzeln hatte oder ihr Albert deutsche Wurzeln hatten. Und dass die Königsfamilie, die britische, mit einem Weihnachtsbaum, also ich sage jetzt bewusst nicht Christbaum, sondern Weihnachtsbaum gefeiert haben. Und dann haben Sie auch noch eine nette Geschichte drin, wie zum Beispiel der Weihnachtsbaum nach USA gekommen ist, weil ein deutsches Dienstmädchen ihrer Familie das geschmückt hat. Also der Christbaum hat auch noch nicht so lange Tradition.
Der Christbaum ist nicht so alt. Es gibt erste Erwähnungen über Bäume in der Weihnachtszeit, die vor Zunfthäusern aufgestellt worden sind oder vor Kaufmannsgildehäusern. Die standen aber auf der Straße, später dann in der Zunftstube, die wurden dann auch geschmückt und die Kinder durften sie plündern. Da waren süße Sachen dran und Nüsse und anderes, sonst durfte man dann abnehmen. Und dann kam es auch an Fürstenhöfe und so haben eben auch viele Fürsten das aus Deutschland herausgetragen, weil die meisten europäischen Fürstenhäuser haben deutsche Prinzessinnen, da gab es so viele Dynastien. Und dann ging er eben nach England, nach Russland, nach Frankreich beispielsweise. Und in den USA waren das Emigranten. Das waren natürlich keine Fürsten, weil da gab es keinen König. Und die haben über den Weihnachtsbaum geschrieben. Und das Dienstmädchen, das ist also keine reale Geschichte. Das ist eine Geschichte gewesen, die sich ein Professor ausgedacht hat und beschrieben hat, wie eben ein deutsches Dienstmädchen seiner reichen amerikanischen Familie den Christbaum schmückt und damit diesen Brauch ihnen nahebringt. Und das ist kein Wunder, dass es gerade ein deutsches Dienstmädchen war, weil Deutsche damals in Amerika als sehr arm galten. Heute denken wir sind so ein reiches Volk und alle schauen zu uns auf.
Naja, vor 100 Jahren war ja die große Auswanderungswelle, wo alle nach Amerika gegangen sind.
Genau, da gingen viele, die hier keine Perspektive hatten, gingen in die USA. Oder Menschen, die auch politisch verfolgt waren, wie zum Beispiel Karl Follen, ein radikaler Demokrat, der ist in die USA gegangen. Und der hat auch den Weihnachtsbaum selbst aufgestellt und seine Freundin hat dann darüber geschrieben, eine Schriftstellerin, hat auch eine Geschichte geschrieben, Charlie's Christmas Tree. Also das war der Sohn dann, der hat, wie er den erlebt und durch diese einflussreichen Schriftsteller hat sich dann der Baum in den USA verbreitet.
Und heutzutage ist weltweit das Symbol, und wenn es nur stilisiert ist, von einem Christbaum das Symbol für Weihnachten. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Wir bleiben beim Christbaum, weil er ja das Symbol, und ich sage in Bayern natürlich gern Christbaum, nicht Weihnachtsbaum. So wie es bei mir nicht den Weihnachtsmann, sondern das Christkind gibt. Und Sie sagen ja auch in dem Buch, Weihnachten ist ja nicht nur was Bayerisches.
Nein, ganz bestimmt nicht. In Bayern war ja lange, wie gesagt, die Krippe eigentlich das Symbol für Weihnachten, bei den Katholiken eben. Und der Christbaum, der war preußisch. Und der kam, hat sich verbreitet in ganz Deutschland erst durch die Kriege. Den Deutsch-Französischen Krieg erst 70, 71 und dann den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Denn da haben, vor allem den Ersten Weltkrieg, hat die Generalität an der Front für die Soldaten Christbäume verteilt, damit die Weihnachten feiern können. Und dann haben die Soldaten gesagt, das möchte ich zu Hause auch machen. Und so wurde dann der Baum auch letztendlich in Deutschland teilweise später verbreitet als in anderen Ländern, wo er eben nicht konventionell belastet war. Also man hat gesagt, ja, das ist halt ein lustiger Brauch, das machen wir jetzt auch. Es gab in USA und England während der Kriege teilweise Bestrebungen, keinen Weihnachtsbaum aufzustellen, weil das deutsch sei. Aber das ist inzwischen auch vergessen worden. Aber dieses, das ist ja evangelisch, das machen wir nicht, das hat sich erst sehr spät gelegt. Übrigens ähnlich mit dem Adventskranz, der ist auch erfunden worden von den Evangelischen Ende des 19. Jahrhunderts, von Wiechern in Hamburg. Und da gibt es ja auch Thesen, dass das ein heidnischer Brauch sei, das ist Unsinn. Natürlich haben auch die Heiden Kränze geflochten, vermutlich, wie jeder. Die Heiden haben auch gesungen, die haben auch getanzt, die haben auch Festmähler gefeiert, die haben auch gefastet wahrscheinlich, aber deswegen ist das nicht heidnisch und für Christen jetzt tabu.
Wir haben ja gesagt, das war ja eine Entwicklung, die über Jahrhunderte hinweggegangen ist. Es gab ja keinen Stichtag. Jetzt ist es heidnisch und dann ist es Christentum. Das sind ja fließende Übergänge und das Brauchtum hatte ja auch immer mit dem Wetter, mit den Jahreszeiten zu tun, mit den Gegebenheiten in der Gegend, ob das jetzt mit heiligen Quellen zu tun hat, ob die jetzt heidnisch oder mit dem Christentum verbunden sind. Das ist ja ein langer Prozess und darum kann man nicht sagen, das ist so und das ist so. Und es hat sich ja alles entwickelt, zum Beispiel der Adventskranz.
Ja, also allein die Frage, warum hat man immer grüne Pflanzen im Winter im Haus? Ganz einfach, weil es sie gibt. Früher gab es keinen Baumarkt und keine Gärtnerei und keine Deko-Geschäfte, wo man, was weiß ich, Nikolaus-Figuren und Hirsche mit Barock-Uniform und Engel mit, was weiß ich, rosa Kleid kaufen konnte, sondern man hat sich halt mit dem beholfen, was man hatte. Und das waren unter anderem Zweige, entweder Zweige, die man ins Wasser gestellt hat, die dann erblühen, wie die Barbara-Zweige, oder eben Tannen, Fichten, Buchsbaum wurde auch zum Teil verwendet. Nicht wie heute der Tannenbaum. Im 17. Jahrhundert ist viel von Buchsbäumen die Rede, die man aufgestellt hat oder aufgehängt.
Also nicht der klassische Tannenbaum gleich.
Ja, und das würde ich sagen, auch die Misteln zum Beispiel. Warum im Winter Misteln? Weil man sie sieht. Also ich bin heute hierher gefahren, da habe ich überall auf den Bäumen Misteln gesehen. Im Sommer sehe ich die gar nicht. Also komme ich doch nicht auf die Idee, die jetzt abzuschneiden. Und man braucht es auch nicht, weil es ist hell. Man kann sich Blumen hinstellen, die fehlen im Winter. Also nimmt man das, was man hat.
Weihnachtsbräuche, zusammengefasst in Ihrem Buch. Und ich finde es so nett, dass Sie aufgrund der Tatsache, dass Sie dann Papa geworden sind vor vielen Jahren, gesagt haben, Moment, was steckt denn eigentlich hinter Weihnachten? Weil jetzt, wo wir auch drüber reden, man denkt eigentlich viel zu wenig über das nach, was einem unmittelbar umgibt. Wir haben ja schon gesagt, das sind ja auch so überlieferte Familientraditionen.
Ja, also jede Familie hat ihre eigenen, das hängt dann auch ab. Heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass Katholiken nur Katholiken heiraten und Evangelische nur Evangelische, sondern man kommt vielleicht aus einer ganz anderen Region, man kommt aus einer anderen Konfession und dann vermischen sich die Bräuche, sie entwickeln sich weiter. Es gibt neue Bräuche, die zum Teil durch das Internet oder durch den Handel einem nahegebracht werden. Zum Beispiel skandinavische Bräuche sind sehr populär, amerikanische natürlich, dass der Weihnachtsmann sich immer mehr dem Santa Claus angenähert hat. Aber der Weihnachtsmann ist nicht Santa Claus. Also dieser Glaube, den hat Coca-Cola erfunden, das stimmt nicht. Santa Claus ist älter. Aber der Weihnachtsmann ist noch älter. Ich habe in der Literatur habe ich eine Stelle gefunden von 1799, wo schon der Weihnachtsmann erwähnt wird. Und es gab natürlich vorher auch andere, es gab Knecht Ruprecht, es gab den Nikolaus und aus denen hat sich dann wohl im 19. Jahrhundert diese Figur, die wir heute kennen, entwickelt, die auch noch nicht so aussah. Der Weihnachtsmann hat dann auch mal einen braunen Mantel angehabt. Der war schlank und nicht so dick wie die eben. Und das ist eben dann durch.
Das war eigentlich der Nikolaus dann. Der war ja auch nicht so prächtig. Er war zwar der Bischof, aber.
Ja, aber der Weihnachtsmann kam schon früh. Also, wie gesagt, als bei den Protestanten als Schenkfigur. Man sagt allgemein, Luther hat den Brauch eben des Schenkens auf den 24. verlegt und der Gabenbringer war der heilige Christ. Nun ist aber Jesus als Gabenbringer schon ein bisschen seltsam, weil das ist eigentlich nicht so sein Niveau. Und dann hat man eben wahrscheinlich bei den Evangelischen diesen Weihnachtsmann erfunden und das Christkind wanderte dann ab zu den Katholiken. Das ist ganz überraschend. Und in den USA gab es auch Deutsche, die das Christkind dort mitgenommen haben. Und heute hat Santa Claus einen Beinamen, nämlich Kris Kringle. Und Kris Kringle ist nichts anderes als Christkindl.
Also Verballhornung von Christkindl.
Ja.
Aber so mischen sich Bräuche, weil die Welt immer globaler wird. Und wir beide sind uns ja ziemlich einig, dass es Weihnachten so ist, wie es jeder für sich gestalten möchte. Wir erklären einfach nur, woher was kommt. Und darüber unterhalten wir uns. Kommen wir nochmal zurück auf den 24., auf den 25. Dezember. Es ist ja auch auf der ganzen Welt unterschiedlich, wann die Geschenke gebracht werden. Wir haben am 24.12., wenn die Bescherung ist, die schöne Bescherung, in anderen Ländern, ich glaube auch in den USA, ist es am 25., da kommt dann Santa Claus oder wer auch immer durch den Kamin. In Spanien, glaube ich, werden die Geschenke erst am 6. Januar gebracht, dann Heilig Drei König. Und ich glaube, in Italien kommen es auch am 25. Dezember. Also es ist völlig
auch am 6. von der Hexe Befana.
Stimmt, die berühmte Befana. Also die Unterschiede sind ja selbst innerhalb von Europa sehr groß. Wobei es den Kindern ziemlich wurscht ist, Hauptsache es gibt Geschenke.
Ja, das glaube ich auch, das ist das Wichtigste. Denn die Spannung, glaube ich, die Erwartung, die ist ganz wichtig für den Zauber der Weihnacht. Man sagt immer, das Geschenk ist nicht das Wichtigste, es kommt auf andere Dinge an. Das stimmt auch, aber gerade für die Kinder, ohne die Geschenke, glaube ich, wäre die ganze Spannung nicht nachvollziehbar.
Und die unterschiedlichen Bräuche haben natürlich auch ihre Herkunft und der sind sie ja nachgegangen.
Ja. Also vielleicht fangen wir mal damit an, der 25. als Geburtstag von Jesus. Das steht natürlich nicht in der Bibel so drin. Da steht nicht drin, was das für ein Tag war, was für eine Jahreszeit. Es steht drin, es waren Hirten auf dem Feld und daraus haben einige Kritiker des Weihnachtsfestes, wieder eben radikale Protestanten, Puritaner, Calvinisten, haben gesagt, das kann nicht im Winter gewesen sein, denn im Winter ist kein Vieh auf der Weide. Ob das jetzt im Heiligen Land auch so war, das ist umstritten. Das muss man jetzt die damalige Situation untersuchen, wie war das Klima damals, wo waren die? Waren die in Bethlehem? Und auch das, waren die auf den Bergen vielleicht? Das ist ein wissenschaftlicher Streit, den ich jetzt so nicht nachverfolgen kann. Aber die ersten Christen haben sich ja überhaupt nicht dafür interessiert, wann Jesus geboren ist. Das war ihnen egal, die haben auch nicht Weihnachten gefeiert. Die ersten Christen haben erwartet, dass Christus wiederkommt, und zwar noch zu ihren Lebzeiten. Und das ist wichtig, darauf muss man sich vorbereiten. Aber jetzt seinen Geburtstag zu feiern, das ist sinnlos, und außerdem ist Geburtstagsfeiern heidnisch. Da haben wir wieder die Heiden mit ihren Bräuchen, von denen die ersten Christen sich ja distanziert haben. Und dann hat man, als man irgendwann merkte, so schnell geht das nicht mit der Wiederkunft Christi, hat man sich angefangen, auch mehr für sein Leben zu interessieren. Wie war das? Wann ist er geboren? Dann kamen eben die ganzen Berechnungen und die Sache mit dem 25. wurde dann, da gab es verschiedene, gab es auch den 6. als möglichen Termin. Es gab auch Streit zwischen den verschiedenen christlichen Gruppierungen, was der richtige Termin ist. Und es hat sich dann der 25. durchgesetzt. Aber damals natürlich noch nicht mit Geschenken.
Aber so ist dann allmählich auch Weihnachten ein Teil des Kirchenjahres geworden.
Ja.
Und dann ist das Brauchtum rund um Weihnachten, weil wir gerade das Stichwort Geschenke hatten und Lichter und gutes Essen, hat sich dann einfach so verändert, dass es das Fest des Jahres ist. Das ist das schönste Fest und auch das schönste Familienfest des Jahres ist oder sein soll.
Aus christlicher Sicht ist es ja der Teil einer Geschichte, der Heilsgeschichte. Es beginnt mit der Geburt, dann kommt das Leben Jesu mit seinen Stationen, dann kommt die Passion, dann kommt Ostern, die Auferstehung und dann Pfingsten, Himmelfahrt. Das ist eine Gesamterzählung, wo Weihnachten nur ein Bestandteil ist.
Mhm.
Und natürlich ist es aus christlicher Sicht bedauerlich, wenn man Weihnachten immer mehr da herausnimmt und als einfach nur als ein Geschenkefest oder Familienfest feiert oder ein Winterfest. Aber unsere Gesellschaft ist ja auch nicht mehr so christlich, wie sie es mal war. Viele Menschen sind nicht gläubig. Manche kommen aus nicht-christlichen Kulturen und die feiern zum Teil trotzdem Weihnachten.
Und aber Weihnachten ist doch für alle da.
Ja,
das ist ja auch ein, soll ja auch ein Fest
auch so
der Liebe sein.
Ich finde es auch nicht so gut, wenn manche sehr engagierte Christen darüber jammern, dass andere das feiern, ohne zu wissen, worum es geht. Und das ist eben so. Weihnachten hat sich so fest etabliert, wahrscheinlich auch wegen dieses Wintertermins, dass man in einer doch eher kalten und ungemütlichen Jahreszeit eben diesen Höhepunkt braucht, diesen Rückzug ins Private. Und wenn jemand ohnehin nicht gläubig ist, kann man ihm nicht vorwerfen, du feierst aber falsch, weil du ja nicht. Gut, er feiert eben trotzdem, weil er das gerne möchte. Und das finde ich auch in Ordnung.
Ich glaube, da gibt es auch kein falsch und richtig. Man kann vielleicht die Nase rümpfen, wenn man meint, die anderen machen es nicht so, wie es gehört. Man kann ja für sich selbst entscheiden. Und da kommen wir wieder zum Untertitel Ihres Buches. Weihnachten ist, was wir daraus machen. Gregor von Körsel bei mir zu Gast und sein Weihnachtsbuch, das gerade eben herausgekommen ist. Wir haben beide gerade gesagt, Apfelnuss und Mandelkern. Begeistert jetzt kaum noch ein Kind oder Orangen oder Mandarinen, was zum Beispiel im Nikolaussackerl war oder dann bei den bunten Tellern an Heiligabend, wenn die ersten Platzl da waren und vielleicht Mandarinen mit ganz vielen Kernen. Natürlich begeistern sich die Kinder jetzt nicht mehr dafür, weil es ja alles das ganze Jahr gibt, eben auch Apfelnuss und Mandelkern.
Ja, und das ist auch gut so, denn früher war es ja eine Gesellschaft, in der eben nicht jeder Zugang dazu hatte, zu Vitaminen, zu Süßigkeiten. Zucker war bis ins 19. Jahrhundert sehr teuer und wurde aus Zuckerrohr gewonnen. Dann wurde die Zuckerrübe entdeckt und die Möglichkeiten. Und nach wurden auch die Süßigkeiten erschwinglicher. Und wenn man heute sich über den Kommerz aufregt, muss man auch bedenken, bevor das eben so war, war Weihnachten und die Bescherung und die Süßigkeiten etwas für Wohlhabende.
Mhm.
Und jetzt ist es etwas für nicht alle, aber doch sehr, sehr viele Menschen und sehr viele Kinder können an Weihnachten was Süßes essen. Und das ist ja auch gar nicht schlecht, würde ich mal sagen.
Und da kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema. Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Aus der Kirche in die gute Stube. Wie ist dieses Fest so bürgerlich, ohne das jetzt negativ zu bezeichnen geworden?
Ja, durch die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft. Das Bürgertum als führende Schicht hat sich durchgesetzt und hat eben seine eigenen Traditionen und Formen dann auch entwickelt. Und da gehört auch das bürgerliche Weihnachtsfest, das man eben zu Hause feiert. Weder in der Kirche, man geht in die Kirche, aber das ist nicht der wichtigste Ort, an dem Weihnachten stattfindet. Und auch nicht mehr im Wirtshaus oder in irgendwelchen Gruppen, die herumziehen und betteln oder ähnliches, sondern das Bürgertum ist wohlhabend, es kann sich auch Geschenke leisten. Die bürgerliche Frau, die Dame des Hauses, hat Bedienstete, die dann auch das Essen bereiten und auftragen, die putzen und was heute die Hausfrauen selber machen müssen oft.
Und die Hausmänner.
Ja, die sich dann nicht immer, die Männer dann nicht immer auch mitmachen. Auch darüber habe ich ja geschrieben, dass es auch ein Problem ist, gerade weil man auch die Erwartung hat, das ist Frauensache.
Immer noch? Nein.
Ja, vielleicht nicht mehr.
Nur dass gut, man, wir reden ja gerade von dieser bürgerlichen
aber
Zeit.
Aber damals war es eben so, dass die wohlhabende Bürger konnten Weihnachten zu Hause feiern und haben dann eben auch den Baum, den Christbaum gehabt. Sie haben eben Geschenke und ihre eigenen Rituale. Sie haben zu Hause gesungen, nicht mehr in der Kirche. Die ältesten Weihnachtslieder sind ja Kirchenlieder.
Mhm.
Und da hat schon Martin Luther angefangen, Lieder, die man zu Hause singen kann. Vom Himmel hoch, da komme ich her, ist ein Lied, das ganz bewusst geschrieben worden ist für den Hausgebrauch. Natürlich ein Lied mit 15 Strophen, das macht heute keiner mehr. Vielleicht 3 oder 6 Strophen, wenn es hochkommt.
Na gut, auswendig. Aber wenn man noch ein Liedbuch hat, dann funktioniert es.
Aber es dauert dann ja auch lang.
Ja, das
soll. Die Menschen haben auch nicht mehr die Zeit, oder glauben sie das zumindest.
Man muss sich die Zeit nehmen, weil das gehört ja auch Jetzt sag ich schon, es gehört dazu, dass man Weihnachtslieder singt. Jetzt bringen Sie mir auch drauf, dass es ja nicht fixe Regeln gibt, sondern Regeln, die jeder sozusagen für sich definiert hat oder jede Familie für sich. Jetzt kommen wir aber wieder zu dem bürgerlichen Fest. Das ist ja was, was man auf den Weihnachtskarten so als besonders idyllisch empfindet. Man geht ja auch immer von den wohlhabenden Leuten aus und nicht, dass manche Leute auch kein Geld hatten für einen Christbaum und für Geschenke. Man sieht dann immer diese Idylle, ein Biedermeierzimmer, einen hell erleuchteten Christbaum und Menschen herum, die sich etwas schenken oder sich anlächeln oder einen reich gedeckten Tisch im Hintergrund haben. So ist es ja auch auf vielen Gemälden dokumentiert. Das ist dann dieses bürgerliche Weihnachten, wie es ja jetzt in Anführungsstrichen sein soll.
Ja, und da sind ja auch neue Lieder entstanden wieder. Es sind ja immer wieder neue Weihnachtslieder dazugekommen. Und in dieser Zeit sind es vor allem einfache Lieder, nicht mehr Kirchenlieder, liturgische Musik, sondern Musik zum selber singen. Und Musik, die auch das bürgerliche Weihnachtsfest feiert. Eben die Überschrift, am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Da geht es nicht um Bethlehem oder um Jesus, sondern es geht darum, dass die Familie zusammen ist. In diesem Fall kommen dann die Engel und sprechen einen Segen. Aber es gibt noch ein sehr bekanntes Lied, Morgen, Kinder, wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Das ist ein sehr altes Lied. Das ist etwa von 1800. Und da geht es nur um Geschenke in diesem Lied.
Also ist es von dem Kirchlichen weggekommen, einfach zu dem Fest einfach nur noch.
Genau. Man feiert, man ist zusammen, man freut sich. Und es gibt eine sehr schöne Zeile in diesem Lied, die besagt, dass die Kinder sich eben freuen, dass es sie erwarten. Und unsere lieben Eltern sorgen lange, lange schon dafür. Also da ist nicht der Weihnachtsmann oder das Christkind. Sondern die Eltern, die die Geschenke bringen. Und das ist auch typisch für diese Zeit. Man hat die teilweise etwas raubeinigen Gabenbringer der Vergangenheit, wie Knecht Ruprecht, Krampus und so weiter, hat man abgelehnt. Zu grausam. Und Weihnachtsmann, Christkind, sagt man, die gibt's ja gar nicht. Man soll den Kindern keinen Unfug erzählen. Das machen die Eltern, das sollen die Kinder auch verstehen und auch dankbar sein dafür. Und es wurde aber dann doch bald wieder der Weihnachtsmann oder das Christkind eingeführt, auch unter dem Gesichtspunkt der Erziehung. Das Weihnachtsgeschenke gibt es für brave Kinder.
Auch gemein.
Ja, gemein. Und die Kinder müssen auch was dafür tun. Die müssen dann auf der Flöte spielen, also ein Gedicht aufsagen. Das gab es auch beim Nikolaus schon und ist dann aber hineingenommen worden, auch ins bürgerliche Weihnachtsfest. Beim Nikolausbrauch ist es eher, ob die Kinder fromm sind. Das war das Wichtigste. Die Kinder sollen die Gebete kennen, die Kinder sollen oft beten. Dann gab es teilweise Methoden, um das auch zu messen. Wie oft haben sie Vaterunser gebetet, wie oft haben sie andere Gebete verrichtet, wie oft waren sie in der Kirche. Und später war es dann, waren die Kinder brav, haben sie gut gelernt, haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, haben sie ein Gedicht gelernt, haben sie ihre Musikinstrumente geübt. Also dieser Aspekt, dass man eben die Kinder auch überwacht und belohnt und bestraft, auch wenn sie, ich glaube, die Strafe ist in der Realität nicht so oft passiert, dass wirklich dann nichts geschenkt wurde oder nur eine Rute. Aber zumindest, das steht im Raum. Und wenn ihr nicht brav seid, dann gibt es keine Geschenke.
Das habe ich in Ihrem Buch mit der Rute wieder gelesen und die habe ich total vergessen. Die war in jedem Tante-Emma-Laden, hat es zur Weihnachtszeit diese kleine Rute gegeben, wo diese verpackten Schokoladensachen
dran gab's sind. Die gab es bei mir zum Nikolaus immer, ohne dass es jetzt irgendwie mit Furcht verbunden war. Es war einfach nur ein Symbol, das auch zum Symbol geworden ist, ohne dass damit gepeitscht wurde. Und ich wollte dann meiner Tochter natürlich auch so eine Rute kaufen, aber die gab es nicht mehr. Dann habe ich irgendwo am Tegernsee, da waren wir auf einer Weihnachtsfeier, in einer Bäckerei so eine Rute gefunden.
So, manche Dinge fallen einem uns jetzt dann in dem Gespräch an oder durch Ihr Buch. Zum Beispiel diese Nikoläuse, die einfach so Pfefferkuchen waren mit so einem dünnen, wie so ein Oblattenpapier drauf, die habe ich auch nie mehr irgendwo gesehen. Und in manchen Patisserien oder Geschäften gibt es ja wirklich auch noch den Nikolaus als Bischofsfigur und nicht diesen roten, wo man meint, das sei jetzt der Weihnachtsmann oder der Osterhase oder sonst irgendwas. Und daran erinnert man sich dann, wenn man sich eben mit der Historie von Weihnachten beschäftigt. Die vielen Dinge, die es auf einmal nicht mehr gibt und die wir vergessen haben, dass es gibt.
Die Rute ist halt als Strafsymbol auch in Verruf geraten, nehme ich an. Wobei manche Volkskundler meinen, das sei keine Strafe gewesen ursprünglich, sondern ein Streich mit der Rute sei eine Art Segens- oder Fruchtbarkeits- oder Heilzauber gewesen, dass eben die Kraft der Äste, der Zweige in den Menschen übergeht. Schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall natürlich, die Rute wirkt schon sehr pädagogisch. Und es gab teilweise im 17., 18. Jahrhundert Bräuche zu Weihnachten mit Besuchen des Heiligen Christ. Da habe ich alte Schriften gelesen. Da kommt der Heilige Christ mit einem Gefolge. Da ist auch Knecht Ruprecht dabei. Und der zählt dann das angebliche Sündenregister der Kinder auf, was sie alles gemacht hätten und wie frech sie waren. Und dann droht er ihnen Dinge an, Augen ausstechen, in die Jauchegrube werfen und dort ertränken oder zu sich nach Hause mitnehmen. Und die müssen dann verfaultes Essen. Und also die werden wüst dann verängstigt, diese Kinder. Und dann kommt der heilige Nikolaus komischerweise und Maria und sagen dann, nein, aber heiliger Christ, hab ein Einsehen. Und dann sagt er, na gut, ich will es mal gelten lassen. Und wenn ihr versprecht, brav zu sein, dann kriegt er die Geschenke. Und das ist natürlich, also die ganze schwarze Pädagogik damit mitspielt, die ist verschwunden und das ist auch gut so.
Aber dieses bürgerliche Weihnachten, von dem wir gerade reden, da denke ich jetzt auch an die alten Bücher, an die Kinderbücher zum Beispiel von meiner Mutter aus den 30er Jahren, da war das schon so idyllisch. Ein schön gezeichneter Christbaum, eine liebe Familie, Engelein, die Kinderartig in irgendwelchen Schleifen und Kleidern und Matrosenanzügen. Irgendwie war das ja dann so ein Vorbild für Weihnachten. Und das ist, glaube ich, das, wo Sie sagen, da gibt es so eine Irritation. Es gibt keine Regeln für Weihnachten. Es gibt nur einen respektvollen Umgang mit Brauchtum. Oder dass man für sich selber sagt, wir wollen so machen, wie es Tradition in unserer Familie hat.
Ja, zuerst mal die heile Familie. Das ist ja auch ein Ideal, das nicht immer der Realität entspricht. Nicht alle Familien sind spannungsfrei. Und gerade an Weihnachten, wenn die Last hoch ist und wenn vielleicht gerade mal der Mann sich zurückzieht und sagt, ich muss noch was machen und die Frau hat die ganze Arbeit am Hals und die Kinder sind zappelig und können es nicht mehr erwarten und vielleicht kommen dann schon Oma und Opa und mischen sich ein und da ist natürlich Konflikt durchaus möglich und dann ist eben dieses Ideal von der heilen Familie manchmal irritierend schon deswegen und dann aber die Frage nach den Bräuchen, wann zündet man den Weihnachtsbaum an? Wann macht man dies, was isst man? Das sind eigentlich Dinge, die, es ist schön, wenn man sie so hat, aber man kann es nicht immer durchziehen. Zum Beispiel Barbara-Zweige, da hatten wir schon drüber gesprochen. Eigentlich sollen Barbara-Zweige noch vor Sonnenaufgang geschnitten werden, sonst gilt es nicht. Schaffe ich aber nicht. Da habe ich anderes zu tun. Ich kann die auch nicht, ich muss die beim Nachbarn holen, weil ich habe die Pflanzen nicht im Garten, die Bäume. Und da kann ich aber auch nicht um 6 Uhr morgens auf klingeln und sagen, ich möchte gerne Barbara-Zweige schneiden.
Und probieren Sie es mal.
Ja, ich habe jetzt eine Lesung gehalten, aus dem Buch vorgelesen, bei uns im Dorf. Und da hat eine Teilnehmerin erzählt, sie hat schlechtes Gewissen, weil sie haben einen offenen Wohnbereich im Wohnzimmer, den kann man nicht absperren. Das heißt, die Kinder sehen, wie der Christbaum geschmückt wird. Und das gehört sich aber eigentlich nicht. Eigentlich müsste der in einem Weihnachtszimmer sein, das abgesperrt ist. Und die Kinder sehen den Baum erst, wenn das Glöckchen klingt, die Tür wird geöffnet, dann dürfen sie hinein. Und dann ist natürlich diese Überraschung und Freude und die Überwältigung groß. Aber wir haben heute andere Häuser.
Mhm.
Wir haben das auch.
Das war früher die Bürger, sind wir wieder bei der bürgerlichen Welt, die gute Stube, die man fast nie benutzt hat.
Genau. Und
es war kein Wohnzimmer.
In großbürgerlichen Häusern gab es halt vielleicht mehrere Bereiche und die konnte man alle absperren und das sind alles Dinge, die ändern sich und es ist interessant, dass Menschen dann immer noch schlechtes Gewissen haben und sagen, eigentlich mache ich es falsch. Und das kann man natürlich sagen, ja, nimm es nicht so schwer, aber das ist ja in uns drin. Das kommt aus uns raus. Das kommt nicht, weil es andere einem eingeredet haben, sondern das kommt aus uns selber. Wir wollen es, dass es so ist, wie es sich gehört oder wie es früher war. Und wenn es nicht so ist, denken wir, oh, wir haben was falsch gemacht.
Was machen Sie denn so, wie es früher war, wie es in Ihrem Elternhaus war? Ist das alles gleich geblieben?
Vieles ist gleich geblieben, aber wir hatten nie ein abgeschlossenes Zimmer. Insofern macht mir das auch kein schlechtes Gewissen. Und wir essen schon immer, seitdem ich mich erinnern kann, an Heiligabend wild. Und da habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Es war ja eigentlich eine Fastenzeit und viele essen deswegen an Heiligabend.
Ja, nach der Mette durfte man dann.
Ja, nach der Mette, da gab es dann die Mettenwurst.
Mhm.
Und aus der Mettenwurst ist dann dieses Kartoffelsalat und Würstchen geworden.
Also bei Ihnen gibt es Reh, es gibt einen Christbaum.
Es gibt einen Christbaum, den man auch von vorher sehen kann, weil er steht ja, es gibt kein Zimmer, das man absperren könnte. Und dann nach dem Essen geht meine Tochter immer noch jetzt in ein dunkles Zimmer. Das ist aus meiner Vaters Familie. Und sitzt da und wartet, bis das
Kind läutet.
Bis die Glocke läutet. Und die Glocke ist auch aus der Familie, eine Glocke. Und dann kommt sie runter, dann wird Odo Fröhliche gesungen am Christbaum und dann werden die Geschenke ausgepackt. Die bringe ich auch erst hoch, wenn meine Tochter im dunklen Zimmer sitzt.
Und die lacht sich ans Häuschen, denkt sich, wenn es die Eltern so wollen, machen wir es mit. Wobei es schön ist, auch mit 20 Jahren immer noch Kind sein zu dürfen und sagen, wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben. Haben wir eingangs schon drüber geredet, es gibt einem auch Sicherheit. Und solche Familienfeste und solche Feste, diese Rituale, das ist sowas Vertrautes. Und ich glaube, das tut einfach gut, Vertrautes zu erleben und zu feiern, wie man es gewohnt ist.
Das kann aber auch zur Gefahr werden, wenn man es zu streng macht. Zum Beispiel, wenn Kinder gezwungen werden, in ihre Kinderrolle zurückzufallen. Aber wenn die Kinder keine Kinder mehr sind, sondern Jugendliche oder junge Erwachsene. Und dann eben nicht Flöte spielen wollen oder nicht ins dunkle Zimmer gehen wollen oder vielleicht am liebsten Weihnachten gar nicht zu Hause sein wollen. Und wenn dann Zwang ins Spiel kommt oder Druck, dann ist die Gefahr groß, dass man sich dann von Weihnachten auch entfernt.
Weihnachten ist ja ein besonderes Fest, Gregor von Kursel. Kursel, wie komme ich immer auf Kursel? Ein schöner Name. Weihnachten ist jetzt Ihr Lebensthema geworden und Sie schreiben über Weihnachten. Sie haben auch dieses Buch geschrieben. Sie beschäftigen sich viel mit Weihnachten, haben wir Ende der letzten Stunde auch noch gesagt. Selbst in der Sommerzeit ist dieses Buch herausgekommen. Aber was hat Sie so an diesem Weihnachtsfest fasziniert? Es hat ja angefangen, dass Sie sich mit Ihrer Tochter, wegen Ihrer Tochter beschäftigt haben, über die Herkunft von Weihnachten, über die Bräuche. Aber es hat Sie nie mehr losgelassen, weil es so eine vielfältige historische Geschichte ist, mit Brauchtum, mit religiösem Hintergrund, mit Festlichkeiten und weil es ein weltweites Fest geworden ist.
Ja, also kein anderes Fest, kein anderes christliches Fest, aber auch andere fallen nicht ein, wird weltweit so stark wahrgenommen und aber auch kritisiert. Weihnachten wird ja auch häufig angegriffen, sei nur noch Kommerz, Heuchelei, Kitsch. Man fragt sich nach dem Krieg, können wir noch Weihnachten feiern nach den Schrecken des Krieges? Also egal, ob jetzt gut oder schlecht, alle Menschen reden über Weihnachten. Jeder hat dazu etwas zu sagen, jeder hat eine Meinung darüber und hat auch eine Meinung darüber, ob die Bräuche nun gut oder schlecht sind, ob wir sie brauchen oder nicht brauchen, ob man einen Weihnachtsmann braucht oder nicht. Ist es gut, wenn Kinder an Weihnachtsmann glauben? Also da kann man neben jetzt religiösen und historischen kann man so vieles, Pädagogik, Psychologie, die Kulinarik, die Speisen an Weihnachten. Also es hat so viele Gesichter, muss ich dann wieder sagen, meinen eigenen Titel zitieren. Da kann man sich jahrelang damit beschäftigen.
Und das hat Sie nie mehr losgelassen. Ich glaube, das ist ja wirklich so das Zentrum des Jahres. Alles freut sich dann, wenn das Jahr zu Ende geht. Vorjahreswechsel ist einfach die Weihnachtszeit, die Adventszeit, die natürlich jetzt, haben wir schon eingangs gesagt, etwas ausgedehnt worden ist, weil man schon ab September mit Weihnachtszubehör überschüttet wird. Aber man kann sich ja Weihnachten so im Herzen und die Adventszeit so im Herzen behalten, wie man will und das ein bisschen ausblenden, dass die Spekulatius schon gibt, während man noch mit dem Sommerkleid durch die Gegend springt.
Ja, manche Menschen suchen danach. Manche Leute wollen schon im September, im August Spekulatius essen, weil das die Vorfreude verlängert. Ich gehöre nicht dazu. Und dass man zum Beispiel Weihnachtsdeko schon früher verkauft, das ist nicht nur bei Weihnachten so. Also auch die Oster- oder die Frühlingsdekoration kommt schon im Januar in die Geschäfte. Aber das wird dann nicht so kritisiert. Weil Weihnachten eben auch die Menschen polarisiert. Die einen sagen, es ist schrecklich, die anderen sagen, es ist ganz wunderbar. Und deswegen wird auch alles, was mit Weihnachten zu tun hat, viel stärker besprochen.
Und dann sind wir wieder bei dem Romantischen. Aber jetzt kommen wir zu der Epoche der Romantik. Die Romantiker und die Nationalisten haben für sich dann Weihnachten entdeckt. Das ist ja auch schon der Beginn der Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes, religiösen Festes geworden.
Ja, also die Romantiker meint in Deutschland eine Gruppe von Menschen, die sich auf die Vergangenheit konzentriert hat. Wir sprechen von der Zeit der Industrialisierung. traditionelle Strukturen zerbrechen. Es entstehen neue Strukturen, Fabriken. Die Arbeiterschaft entsteht allmählich. Die Landwirtschaft wird zurückgedrängt. Das traditionelle Handwerk verliert am Boden. Und da kamen eben Menschen, die sagten, früher im Mittelalter die Ritterburgen, der Wald. Und das wurde dann auch zugleich erwachende Nationen, auch national unterlegt. Der deutsche Wald ist eben ganz besonders, nicht so wie die anderen Wälder. Und der deutsche Baum ist was ganz Besonderes. Und die Germanen haben schon immer die Bäume verehrt. Und daher kommt auch der Christbaum. Mhm. Und es gibt ein Weihnachtsbuch von, das ist schon recht spät, 1871, glaube ich, von einem gewissen Hugo Elm, der schreibt so hinein in sein Buch, wie Weihnachten entstanden ist, dass eben die alten Germanen schon einen Christbaum kannten mit Äpfeln, Nüssen und Lichtern. Und das ist frei erfunden. Wir wissen also kaum, was die Germanen an im Winter getrieben haben. Da gibt es kaum Quellen dazu. Es gibt relativ späte Erwähnungen, dass es ein Julfest gab. Man weiß aber auch nicht genau, was das Julfest eigentlich war. In Skandinavien vielleicht kann man noch ein bisschen etwas sehen, weil die skandinavischen Länder sind später christianisiert worden, vielleicht noch etwas mehr an heidnischen Bräuchen noch geblieben. Aber vieles, was damals über die germanischen Wurzeln von Weihnachten gesagt worden ist, war einfach Wunschdenken.
Aber so kam ja auch das Rentier in unsere Weihnachtsbräuche. Das war ja bei uns ganz weit weg gewesen,
Rentier. Das Rentier kommt aber aus Amerika. Das ist das Tier
der berühmte Rudolph the Red Nose.
Ja, das kommt von Santa Claus. Santa Claus ist etwa 1820 kreiert worden von sehr wohlhabenden New Yorkern, die ein familiäres Weihnachten, ähnlich wie bei uns auch, das bürgerlich-familiäre Weihnachten, da wollten sie auch einen Gabenbringer. Und das war eben der niederländische Sinterklaas, der dort in Holland ist das die wichtigste Gestalt der Weihnachtszeit. Und die New Yorker haben sich als Holländer verstanden, weil das war ursprünglich eine holländische Kolonie. Und da haben sie eben gesagt, wir müssen unsere alten Bräuche, das waren dann keine Holländer, das waren Angelsachsen, aber sie haben sich so eben gefühlt, wir brauchen wieder den alten Sinterklaas, aus dem wurde dann bald Santa Claus, der aber immer noch auch gerne mal Old St. Nick genannt wird, also St. Nikolaus. Mhm. Und der hatte eben schon in dem ersten oder einer der ersten Gedichte und Abbildungen hatte er einen Rentierschlitten und die 8 Rentiere werden schon in dem berühmten Gedicht von Moore erwähnt, dass die eben, die haben auch Namen und dann kam später Rudolf hinzu, das ist aber schon 20. Jahrhundert.
Aber es ist ja wieder, was wir die ganze Zeit besprechen, wie sich das verändert, ja. Wie sich Brauchtum verändert, was ja eigentlich auch was Schönes ist. Ja. Dass verschiedene Bräuche aus verschiedenen Ländern in ein Fest gepackt werden. Ja. Und jeder kann sich das rausnehmen, was er eigentlich möchte. Jetzt sind wir gerade zur Musik gekommen. Einem Lied haben sie sogar ein ganzes Kapitel gewidmet. Und das Lied spielen wir jetzt vor. Vom Tölzer Knabenchor. Ich kann mich noch genau darin erinnern, wo wir als Kinder im Krippenspiel Josef, lieber Josef, mein gesungen haben. Und das ist das, was unser Herz wieder wärmt, wenn wir uns an Vertrautes erinnern.
Genau. Das ideale Weihnachten liegt in der eigenen Kindheit. Und dieses Lied, das wir gerade gehört haben, das kommt aus einer sehr alten Tradition, das Kindelwiegen. Es wurde früher in Kirchen regelmäßig in der Weihnachtszeit, aber nicht nur in der Weihnachtszeit, Spiele aufgeführt, Mysterienspiele oder eben speziell Weihnachtsspiele. Dazu gehört auch das Kindelwiegen, da gehört das Krippenspiel dazu. Aber es gab auch Herodes-Spiele, da ging es eben um den Kindermord von Bethlehem. Oder die Flucht nach Ägypten wurde auch gespielt und andere Dinge, die heute völlig vergessen sind. Ein Prophetenspiel, in dem die alten Propheten und griechische Philosophen die Geburt Christi vorhersagen und ihre Meinung dazu sagen. Also es gab jede Menge von solchen Spielen, und das Kindelwiegen war eine sehr volksnahe Angelegenheit. Da wurde eine Puppe, eine Christkindpuppe in eine Wiege gelegt, und die Kirchengemeindemitglieder durften dann das Kind wiegen, teilweise sogar ihm die Flasche geben. Und ich habe gelesen, in manchen Fällen war in der Flasche Wein, und man hat sich auch selbst daran bedient und auch das Christkind nicht vergessen. Und da wurde auch dann getanzt. Wobei Tanzen jetzt nicht das, was wir heute darunter verstehen, sondern wahrscheinlich eher Schreittänze um die Krippe herum wurden da aufgeführt. Und diese Spiele haben sich immer weiterentwickelt, dann auch aus der Kirche heraus, dann auf dem Kirchplatz und dann am Schluss ins Wirtshaus hinein. Und die wurden dann auch später verboten. In der Zeit der Aufklärung haben Fürsten gesagt, wir sind für die Moral unserer Untertanen zuständig, und bei den Krippenspielen, da besaufen sie sich bloß und kommen dann sturzbesoffen in die Kirche und benehmen sich schlecht. Und darum werden die Spiele verboten und die Christmette teilweise in den Vormittag verlegt oder in den frühen Abend, damit die nicht so lange Zeit haben, um sich da vorzuglühen.
Also dann ist Brauchtum auch manchmal vielleicht nicht so erquicklich.
Ja, es gab immer wieder in allen, nicht nur bei Weihnachten, aber auch da sehr stark Entwicklungen, die wir heute auch noch als nicht sehr besinnlich ansehen würden. Vor allem, wenn Alkohol im Spiel ist. Auch die berühmten Heischebräuche, wo Gruppen von Jugendlichen oder von Armen von Haus zu Haus ziehen. Und die haben dann Schnaps bekommen. Und wenn sie nach ein paar Häusern immer noch unterwegs waren, oder auch die Klausen und die Perchten, die werden ja auch gerne mal mit Bier oder Schnaps bedacht. Das Christbaum loben.
Wollte ich gerade sagen, sie kommen ja aus Schwaben. Ich kannte das lange nicht, wenn dann jemand kam und gesagt hat, mei, habt ihr einen schönen Christbaum, habt ihr einen schönen Christbaum? Da haben wir uns als oberbayerische Familie sehr gefreut. Aber den Brauch kannten wir lange nicht in Schwaben, dass man dann sagen muss, so ein schöner Christbaum, und dann kriegt man Schnapserl. Also der Alkohol gehört schon zu Weihnachten.
Das habe ich auch erst kennengelernt durch einen Kollegen, dem man das erzählt hat. Und das ist aber typisch, dass dieses Einkehren an Weihnachten, dass man besucht sich und man bewirtet sich auch.
Ist doch auch schön.
Ja.
Es sind ja Festtage, dass man sich besucht und frohe Weihnachten wünscht. Das ist ja was Warmherziges. Also wenn's wir reden jetzt ja vom Ideal. Ja. Wir zeigen ja das Positive und das Negative auf. Aber das Ideal ist auch mit Nachbarn, mit Freunden, diese Festtage zu genießen. Da ist ja wirklich, das sind ja nicht nur Feiertage, sondern Festtage. Da wird nicht mehr gefastet, da wird gut gegessen, da wird getrunken, da gibt's Süßigkeiten, da gibt's bei Ihnen Rehbraten, bei den anderen Würstel, jeder hat eine andere Tradition, von Karpfen bis zum Ganserl.
Wissen Sie, warum ich gerade so fasziniert aus dem Fenster schaue?
Schneit? Nein.
Ja, ich habe gerade Schneeflocken gesehen.
Schneeflöckchen, Weißröckchen. Ja. Wir reden doch von der Musik, und dann haben wir jetzt ein Kirchenlied, wo fast alle immer nasse Augen bekommen mit ihrer Schneeflocke. Ich sehe sie nicht. Sie haben die einzige Schneeflocke heute in neben dem Funkhaus gesehen. Und zwar eines der schönsten Kirchenlieder. Und da kriege ich zum Beispiel immer nasse Augen. Und ich habe es jetzt in der Version vom Herbert Pixner Projekt, Maria durch ein Dornwald ging. Und das ist auch ein Teil in ihrem Buch, dieses Lied.
Kyrie eleison,
Auch diesen wunderschönen Lied Maria Dorin Dornwald ging, das wir mal der Kirche singen, haben Sie ein Kapitel gewidmet.
Ja, die meisten Kapitel haben ja Überschriften, die Zitate aus Weihnachtsliedern sind oder Titel von Weihnachtsliedern. Und in dem Fall geht es um die Frauen und Weihnachten. Einerseits die Frage, warum die ganze Arbeit meistens bei den Frauen hängen bleibt. Da habe ich auch versucht, das statistisch nachzuvollziehen. Es gibt ja jede Menge Umfragen über Weihnachten und da gibt es auch Umfragen, was stört Männer und was stört Frauen an Weihnachten am meisten. Und es gibt Umfragen wie, welche Weihnachtsfilme sehen die Frauen am liebsten oder was wünschen sie sich zu Weihnachten. Es gibt aber wenig Zahlen, also harte Zahlen, die belegen, dass die Männer sich drücken oder dass Frauen klagen, dass sie zu viel Stress haben. Allgemein wird über Stress geklagt an Weihnachten, aber da haben Männer und Frauen ähnliche Ergebnisse. Interessant war, ich habe eine Studie gelesen eines Theologen und Journalisten, der hat untersucht die Artikel über Weihnachten in der deutschen Presse von den 50er Jahren bis etwa 2000. Und der hat unter anderem auch den Playboy und Bild der Frau untersucht und hat festgestellt, Bild der Frau ist sehr viel Rezepte, kochen, dekorieren, wie mache ich das beste Fest für meine Familie. Und im Playboy war nur, wie habe ich am meisten Spaß an Weihnachten? Was weiß ich, was schenke ich meiner Freundin, damit sie sich freut und lieb zu mir ist? Und was kann man an Weihnachten machen, wenn man ein richtiger Mann ist und so weiter? Und hat eben dann daraus geschlossen, dass, wobei der Playboy vielleicht nicht repräsentativ ist für alle Männer, aber meinte dann doch, dass...
Also ein bisschen, ja, sind beides ja Klischees, die wir bedienen, ja, und die wollen wir hier bei BR Heimat nicht, ja, bedienen. Wir wollen einfach über Weihnachten, über die Kulturgeschichte von Weihnachten sprechen. Ja, und wie Weihnachten schön gefeiert werden kann. Das natürlich angespannt ist in den Familien, das wissen wir. Ich zitiere immer gern meinen Vater, der gesagt hat, je heiliger die Zeit, desto grantiger die Leute. Man merkt es ja jetzt auch, wenn man unterwegs ist. Die meisten Leute haben halt wie immer vor Weihnachten, kommt auch völlig überraschend, der 24. Dezember, viel zu tun. Es ist ja viel zu erledigen. Man arbeitet, man hat Weihnachtsfeiertag, man kümmert sich um seine Lieben, man kümmert sich vielleicht noch um Anverwandte. Das gehört aber auch dazu.
Ja, leider ist halt auch der Stress nicht nur durch Weihnachten da, sondern auch durch den Beruf. Man muss noch Dinge vor Jahresende zu Ende bringen. Man muss bestimmte Behördengänge vielleicht noch machen. Man muss etwas abgeben. Abrechnungen werden gemacht. Mahnungen kommen ins Haus. Also neben den Weihnachtseinkäufen oder den Vorbereitungen für das Fest sind ja noch ganz andere Dinge zu erledigen. Die kommen dann auch immer plötzlich oder irgendwelche unvorhergesehenen Ereignisse. Bei uns ist mal der Ofen kaputt gegangen kurz vor Weihnachten. Was natürlich schwierig ist, wenn man da nichts mehr kochen kann. Oder,
ach, der Herd, nicht, ja, der Ofen zum Heizen.
Also nein, der Backofen.
Ich dachte, der Gasofen oder sonst, nein, irgendwas. Ui, der Backofen, das, ja, ist ein bisschen schwierig. Ja. Dann hat es aber kein Wild gegeben, dann hat es Würstel gegeben.
Wir haben noch in letzter Minute einen Ersatz bekommen, aber der erste, der geliefert wurde, war dann auch kaputt. Da muss man nochmal anrufen, sagen, der geht nicht, tauscht den aus. Also das sind die Dinge, die dann immer passieren, wo dann der Stresslevel wirklich, also dann hoch.
Aber ich habe es jetzt in letzter Zeit auch im Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt, dass man sich dann gerne erzählt, was am Weihnachten so alles passiert, ja, ist. Dass man ein Geschenk irgendwo auf dem Autodach hat liegen lassen, dass der, ja, Ofen nicht gegangen ist, dass man vergessen hat, einen Christbaumständer zu kaufen, weil der alte schon kaputt war, dass man, ja, den Senf vergessen hat, an Heiligabend gemerkt hat, für die Würstel war kein Senf da. Diese ganzen kleinen Weihnachtskatastrophen, über die man dann später lachen kann, das ist ja dann auch wieder ein Teil der eigenen Tradition, ja, dass man sagt, okay, heuer vergessen wir aber einen Senf nicht und haben wir einen Christbaumständer. Das ist ja auch das Schöne, dass man bei den Ritualen sagen kann, haben wir das überhaupt alles? Ui, das haben wir, ja, nicht.
Backzutaten zum Beispiel. Haben wir genügend Mehl, Lebkuchengewürz,
es scheitert ja immer an den kleinen,
ja,
Dingen.
Genau. Und dann rennt man letzte Minute los, aber natürlich ist alles weg, weil alle anderen schon zugeschlagen haben.
Das gehört dazu.
Ja. Ich habe ja Listen zu Hause.
Weihnachtslisten.
Ja, wo ich sage, was einkaufen, was braucht man da, wann muss ich das Essen, das Wild bestellen und so weiter. Also,
die dürfen nur eins nicht, die Liste vergessen.
Das ist richtig.
Haben Sie da auch eine Liste? Liste nicht vergessen. Wir reden aber weiter über die Musik. Wir wollten über Maria durch einen Dornwald sprechen. Sie haben ja gesagt, das ist ja immer dieses Klischee. Wir haben jetzt zwei extreme Klischees genommen. Aber das ist ja damals auch so, die Rolle der Hausfrau so stilisiert worden für Weihnachten, dass sich alles um die Frau gedreht hat, die alles macht, die Weihnachten zu einem schönen Fest machen soll.
Ja. Es gibt einen evangelischen Theologen, Schleiermacher heißt er. Der war sehr einflussreich im 19. Jahrhundert. Und der hat ein Traktat geschrieben über die Weihnachtsfeier, wo sich Freunde unterhalten, was macht Weihnachten aus, was ist der Sinn von Weihnachten. Und sie sind sich alle einig, Weihnachten ist ein Fest der Frauen. Und wenn die Frauen nicht wären, gäbe es auch kein Weihnachtsfest, weil die Männer würden das ohnehin alles versemmeln. Und das ist sicherlich nicht der Grund, warum die Frauen jetzt so stark mit Weihnachten involviert sind. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass das sehr viele so sehen, dass die Frauen sind gefühlvoll, meint Schleiermacher, die können Weihnachten tiefer nachempfinden und darum sollen sie auch bitte sich darum kümmern, dass alles schön geschmückt ist, die richtigen Geschenke aussuchen, die Geschenke auch schön verpacken. Männer können das ja gar nicht, ich kann es auch nicht, ich mache es aber trotzdem.
Das stimmt doch alles gar nicht. Das sind nur Klischees. Also schön verpackte Geschenke kann man ja auch von Männern, die es eingepackt haben, bekommen.
Aber nicht von mir. Meine sind hässlich verpackt. Aber,
liebevoll wahrscheinlich.
Ja, genau, darauf kommt es ja an.
Ein Lied haben wir noch, über das Sie gerne was erzählen wollten. Vom Himmel hoch, o Engel kommt. Wollen wir erst drüber reden oder wollen wir es erst hören?
Ja, da vielleicht nur ganz kurz dazu. Da kommt ja ein Refrain. Susani, Susani, Susani. Das ist ein Wort, das man so zunächst gar nicht versteht. Was heißt Susani? Das ist ein Begriff des Wiegens. Das wird das Kindelwiegen wieder akustisch dargestellt.
Hör auch mal rein, dann reden wir noch mal drüber.
Dieses Lied hat meine Tochter im Schulchor gesungen auf der Weihnachtsfeier. Und das ist typisch für die Erinnerungen, wenn man ein Lied hört, das kann ein schönes Lied sein, aber man hat es noch nie gehört. Oder aber ob man sagt, das Lied kenne ich ja, weil das haben wir damals oder das hat meine Tochter damals gesungen. Das macht dann die Erinnerungen aus und das macht auch den Wert der Weihnachtslieder.
Und die Weihnachtslieder gehören einfach zu Weihnachten. Dieses gemeinsame Singen, auch wenn man sich manchmal so das Lachen verhalten muss, es kann ja nicht jede Familie schön singen und auch nicht alle Kinder. Es ist einfach schön, gemeinsam zu singen, weil man sieht eigentlich nie schlecht gelaunte Menschen, die singen.
Ja.
Singen macht fröhlich und Singen macht froh. Und auch dieses Ritualisierte, dass man, Sie haben vorhin gesagt, bei einem Weihnachtslied gibt es 15 Strophen, dass man die erste Strophe noch sicher mitsingt, bei der zweiten hat man schon Aussetzer, die dritte ist dann schon mit Vollplayback in der Hoffnung, dass die anderen laut singen. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, dieses gemeinsam Singen und ein paar Strophen zusammenzubringen, mit Kindern ohnehin, weil die lernen es ja im Kindergarten, in der Schule. Und weil sie gerade eben schon eine einzige Schneeflocke dabei ist, es auch geblieben gesehen haben, ist es ja auch noch ein Klassiker, den die Kinder singen und das singt der BR Kinderchor.
Röckchen, da kommst du geschneit. Du kommst aus den Wolken, dein Weg ist so weit. Du kommst aus den Wolken, dein Weg ist so weit.
Ein Lied, das jeder von uns kennt und wahrscheinlich schon gesungen hat, aber eigentlich kein Weihnachtslied. Es ist ja eigentlich ein Winterlied, in dem nur der Schnee besungen wird. Aber schon bei den ersten Tönen denken wir alle an Weihnachten. Das ist das Besondere an den Liedern. Wir hören ein, zwei, drei Töne und Harmonien und wissen, ah, Weihnachten, und kommen in Weihnachtsstimmung.
Und man assoziiert einfach Weihnachten und Schnee, ja. selbst wenn man irgendwo in südlichen Gefilden ist. Bei Weihnachten hat man die Assoziation Schnee.
Natürlich. Und ich war mal in Spanien, da kam im Fernsehen im Sommer ein Weihnachtslied, ein spanisches. Das habe ich natürlich nicht erkannt. Und alle haben sofort angefangen mitzusingen. Und ich dachte, was haben die denn? Ja, das ist ein Weihnachtslied. Und das war etwas, was für uns überhaupt nicht weihnachtlich. Das war ein spanisches, flottes Lied. In Spanien heißen die Weihnachtslieder Villancicos. Das heißt eigentlich Bauern- oder Dorflieder. Und sie sind sehr flott und man tanzt dazu. Aber für uns ist das nicht weihnachtlich. Für die Spanier schon.
Wobei sie mittlerweile eine umfangreiche Musiksammlung zum Thema Weihnachtsmusik haben. Wie viele Titel haben sie ungefähr daheim?
Also ich könnte wohl im Jahr jeden Tag eine andere CD auflegen und käme nicht zum Ende damit. Aber das ist schon nicht schlecht, wenn man ein bisschen variieren kann, auch in der Weihnachtszeit.
Wir wollten noch über Kitsch und Kommerz sprechen. Also wir haben jetzt ja auch teilweise von dem Weihnachten, wie sich's manche wünschen, gesprochen. Und Sie haben ja den schönen Satz gesagt, Weihnachten wohnt eigentlich so in der eigenen Kindheit. Dass man so haben möchte, wie man selbst als Kind erlebt hat oder wie man sich wünscht, dass es die eigenen Kinder haben sollen. Jetzt ist natürlich die Amerikanisierung von Weihnachten noch ein anderes Kapitel. Wir haben auch über Santa Claus gesprochen und Christkindl und die amerikanischen Weihnachtsfilme. Das ist natürlich jetzt bei uns auch ganz üblich, dass um diese Jahreszeit und kurz vor Weihnachten viele Filme laufen, viel Musik gespielt wird, die vielleicht mit Weihnachten, mit unserer Art von Weihnachten weniger zu tun hat, aber vielleicht auch zu unseren Art von Weihnachten geworden ist. Jingle Bells zum Beispiel oder I'm Dreaming of a White Christmas. Das ist ja eher noch die 50er Jahre, aber so wie Weihnachten jetzt amerikanisiert wurde, gehört ja mittlerweile auch dazu.
Zunächst vielleicht, die meisten Bräuche, die Amerikaner kennen, sind deutschen Ursprungs. Der Weihnachtsbaum, in gewisser Weise Santa Claus ist ein Holländer. Sie singen Stille Nacht, das ist österreichisch, Silent Night wird gesungen. O Tannenbaum kennen sie. Sie haben Nussknacker, Adventskalender, Weihnachtsmärkte, Adventskränze. Insofern bräuchten wir uns gar nicht beschweren, dass auch wiederum die amerikanischen Bräuche zu uns kommen. Das ist eben so, es war immer so. Bräuche sind immer gewandert über Grenzen hinweg. Wenn man sagt, der deutsche Weihnachtsbaum ist in aller Welt bekannt, schön. Aber warum sollen wir nicht auch amerikanische Bräuche kennen und vielleicht auch selber lieben? Wir müssen das ja nicht. Kein Mensch ist gezwungen, Weihnachtsfilme anzuschauen. Kein Mensch ist gezwungen, Zuckerstangen, diese rot-weiß geringelten spazierstockförmigen Stangen an den Baum zu hängen. Sie sind ein Symbol geworden für die Weihnachtszeit durch die USA. Die USA haben nun mal eine gewisse Deutungshoheit in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das kann man bedauern, aber es ist einfach so. Und lustigerweise haben zum Beispiel die Zuckerstange und ein anderer Brauch, ein amerikanischer, die Weihnachtsgurke. Das ist eine Gurke aus Glas, also ein Christbaumschmuck, der wird an einen Baum gehängt und da wer die dann als Erste sieht, bekommt ein kleines Geschenk. Und diese beiden haben eine deutsche Herkunftsgeschichte, die aber wahrscheinlich erfunden ist. Bei der Zuckerstange heißt es, hätte ein Chorleiter in Köln erfunden im 16. Jahrhundert, um die Chorknaben ruhig zu halten, damit die nicht Unfug machen während der Messe. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und die Weihnachtsgurke soll ein bayerischer Soldat, der verwundet war, der hat den letzten Wunsch geäußert, eine saure Gurke zu essen und hat dann eine bekommen, dann wurde er wieder gesund. Und da hat er immer eine Gurke an den Baum gehängt. Auch nicht sehr wahrscheinlich. Aber es sind Geschichten, die zeigen, dass für die Amerikaner Deutschland so das Weihnachtsland ist.
Es gibt aber auch mittlerweile Christbaumanhänger aus Glas, die eine Gurke darstellen.
Ja, genau, das ist die Weihnachtsgurke.
Es gibt ja alles Mögliche jetzt, was man an den Christbaum
hat. Ja, Hamburger oder Totenköpfe oder so, aber das war schon immer so. Seitdem es diesen Glasschmuck gibt, wurden immer auch Dinge gemacht, die jetzt für uns nicht weihnachtlich sind. Es gibt ja in Rothenburg ob der Taube ein Weihnachtsmuseum, da werden Sachen gezeigt. Die haben zum Beispiel schon sehr früh, schon im 19. Jahrhundert, im späten, Comicfiguren produziert in Deutschland für den amerikanischen Markt.
Wobei in ihrem Kapitel ist auch was Lustiges, nicht über eine Comicfigur, die aber sehr anspruchsvoll ist. Wir reden von Snoopy und von den Peanuts. Und da fand ich es ganz interessant, dass Sie geschrieben haben, in den 50er Jahren in den USA waren zum Beispiel die Christbäume auf einmal aus Metall oder ganz, ganz puristisch und eigenartig. Und dann ist durch die Peanuts wieder der Christbaum so geworden, wie ihn jetzt in den USA immer gezeigt wird. Ein echter Tannenbaum oder ein pseudo-echter Tannenbaum mit dem üblichen Schmuck.
Ja, es gibt einen Film, Charlie Browns Weihnachtsfest, wo Lucy diesen Aluminiumbaum haben möchte, aber Charlie Brown dann einen echten, sehr kleinen und verkrüppelten Baum bringt. Und dann lachen alle erst über ihn und dann am Schluss feiern sie aber mit ihm, mit dem richtigen Baum. Und es wird klar aus dem Film, dass der Metallbaum, der rosane Metallbaum, wie sie sich einen wünscht, die Lucy, dass das eine Geschmacksverirrung ist. Aber ob das jetzt tatsächlich so war, dass wegen des Films dann keiner mehr diesen Baum gekauft hat, obwohl es einfach vielleicht nur eine Modeerscheinung war, die irgendwann dann auch keiner mehr wollte. Es gibt ja Trends, die kommen und gehen wieder. Aber es wird allgemein gesagt, Charlie Brown hat den Aluminiumbaum gekillt.
Aber welche Geschichten um die Weihnachtsgeschichten gibt es überhaupt?
Unzählige.
Sie müssen mehr erklären, was jetzt stimmt und was nicht stimmt, als das, was jetzt wirklich
ist. Oft weiß man es nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt. Vieles ist Spekulation. Manches ist nachweislich erfunden. Zum Beispiel gibt es über den Rauschgoldengel eine Geschichte, dass den ein Spielzeugmacher in Nürnberg erfunden hätte. Seine Tochter war gestorben und sie erschien ihm im Traum und sagte, mach einen Engel, der aussieht wie ich. Und das war ein Hörspiel, ein Radiohörspiel aus den, glaube ich, 30er Jahren. Und das ist dann aber später vergessen worden und wurde dann als angeblich echte Entstehungsgeschichte des Rauschgoldengels überliefert.
Und diese berühmte Geschichte, wo mitten im Ersten Weltkrieg an Heiligabend auf einmal Weihnachtslieder gesungen wurden, nicht gekämpft wurde.
Stimmt die nur, oder stimmt die nicht? Aber es ist schwer zu sagen, was im Nachhinein, im Nachhinein ist viel überliefert worden, dass es wurde Fußball gespielt angeblich. In England ist Fußball eine Weihnachtstradition. Und ja, es gab diese Verbrüderungen.
Also Deutsche und vor allem Engländer.
Ja.
Haben gegeneinander gekämpft und am Heiligabend war auf einmal Waffenstillstand.
Ja, und zwar spontan.
Gibt es auch einen Film drüber?
Ja, es gibt einen Film. Historiker bezweifeln einige Sachen, die da gezeigt werden. In dem Film sind auch die Franzosen dabei und die waren das eher nicht, weil in Frankreich wurde ja gekämpft und die Franzosen haben auch gesehen, was die Deutschen da angerichtet haben und die waren weniger bereit, jetzt mit den Deutschen sich mal zu verbrüdern als die Engländer. Aber das ist, also es ist nicht erfunden.
Kommt auch in Ihrem Buch vor? Über die Amerikanisierung von Weihnachten regt man sich auf, aber die skandinavische Version, die wird immer gerne gehört.
Ja, die Amerikaner sind ja nun omnipräsent in der Kultur. Amerikanische Bilder werden überall gezeigt und das gefällt nicht allen. Skandinavien gilt sozusagen als Heimat der Gemütlichkeit und das wird ganz anders gesehen. Wir haben viele Bräuche aus skandinavischen Ländern übernommen. Zum Beispiel den Julbock, diese kleinen Strohfiguren, die man auch an den Baum hängen kann. Also wenn man so ein Set kauft mit Strohsternen und Strohengeln, da sind auch Böcke dabei. Könnte man meinen, was hat das mit Weihnachten zu tun? Aber der Julbock war früher so eine Figur in skandinavischen Ländern, der ähnlich wie der Krampus, da haben sich junge Männer verkleidet, sind herumgelaufen in Bocksgestalt, haben die Mädchen geärgert und die Kinder erschreckt. Und in Finnland heißt der Weihnachtsmann immer noch Julupukki. Das heißt also der Weihnachtsbock. Oder die Wichteltür ist auch ein skandinavischer Brauch. Das ist relativ modern. Man kann sich das kaufen oder selber basteln. Das ist also eine kleine Tür und Zubehör fürs Haus. Das kann man Kindern erzählen, da ist ein Wichtel eingezogen.
Ist jetzt auch wieder sehr beliebt, das
ja,
Wichteln. Das ist in Deutschland auch angekommen.
Ja, auch das Wichteln selber, der Julklapp, dass man Geschenke unerkannt über den Zaun wirft oder vor die Tür legt, aber auch das Wichteln eben. Die Wichtel waren ja in skandinavischen Ländern lange Zeit Hausgeister, die mit Weihnachten nichts zu tun hatten. Man hat aber ihnen an Weihnachten Brei hingestellt. Mhm. Und im 19. Jahrhundert, als überall Gabenbringer entstanden, sind dann Wichtel zu Gabenbringern geworden oder eben in Finnland der Bock.
Gregor von Kursel. Kursel ist bei mir zu Gast. Irgendwann mal bringe ich es richtig raus. Mit seinem Buch Gregor von Kursel. Ein Fest mit vielen Gesichtern. Das ist nämlich Weihnachten. Und ihr Untertitel gefällt mir so gut. Weihnachten ist, was wir daraus machen. Man kann viel daraus machen, haben wir in diesen 2 Stunden gehört. Es ist im Frankfurter Allgemeine Buchverlag erschienen, jetzt an Weihnachten noch erhältlich. Was Sie gerne noch gehört hätten, ist eine ganz ungewöhnliche Version von O Tannenbaum. Und wer singt das?
Nat King Cole. Und das zeigt auch, dass die Amerikaner kein Problem haben mit deutschen Bräuchen.
Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, O Tannenbaum.
Nat King Cole singt auf Deutsch O Tannenbaum. Wir haben jetzt einen kleinen Rundumschlag gemacht, rund um Weihnachten, es von vielen Seiten beleuchtet. Was ist für Sie das Schönste bei all dem, was jetzt über Weihnachten wissen, Gregor von Kursel?
Ja, das Schönste ist eigentlich der Spannungsbogen. Das Weihnachten, die Weihnachtszeit, die Adventszeit, die Bräuche, Tag für Tag etwas anderes, der Adventskalender, das Vorbereitung, dann kommt dieser Höhepunkt. Und ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, das Schönste ist der Baum oder das Schönste ist der Kranz oder das Schönste ist das Geschenk, sondern alles zusammen und die Erwartung, die da am Schluss erfüllt wird. Das ist das, was ich an Weihnachten liebe.
Und Weihnachten ist Ihnen so wichtig, dass Sie sogar ein Buch darüber geschrieben haben. Das wird Sie auch weiterhin noch beschäftigen, weil es kommt ja immer Neues dazu.
Ja, das Thema ist so unendlich weit, da kann man wahrscheinlich 10 Bücher schreiben.
Sie haben Ihr erstes darüber geschrieben, haben es bei uns vorgestellt. Ein Fest mit vielen Gesichtern. Weihnachten ist, was wir daraus machen. Ich wünsche Ihnen und unseren Hörern, dass wir das Schönste daraus machen. Das war unser Ratsch vor Weihnachten am Freitag, den 20.12. Dankeschön, dass Sie da waren.
Ich danke und ich wünsche auch allen ein frohes Fest. Frohe Weihnachten.